Herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde Albisrieden. Ich möchte ganz besonders die Gäste unter uns begrüßen, die das erste Mal, das zweite Mal da sind. Die Kinder, die heute Morgen da oben sind, wo haben sie sich auch versteckt? Sind sie noch unten am Spielen? Die haben den Anfang verpasst. Das ist auch gut. Dann möchte ich ganz besonders den Dani Ratzau mit seiner Frau Silke begrüßen. Herzlich willkommen bei uns. Auch er hat ein spannendes Jahr vor sich und eine herausfordernde Aufgabe im 2017. Auch für das spannend, wenn ihr das Bild dann leset. Auch bei ihm ist viel Bewegung drin. Ich lese aus dem Wort Gottes. Das gibt es schon lange, wie die Bibel. Das ist eine aus dem 17. Jahrhundert. Das war eine zum Mitnehmen, damit man sie überall lesen kann. Darum hat sie ja so scharniert dran, damit sie nicht aufgeht. Und das Schöne ist, dass sie noch so vollständig ist. Schade ist, sie nicht zerkehrt, weil sie so viel gelesen worden ist. Also ich möchte, heute geht es um das Wort Gottes, wo lebendig wird in uns und Auswirkungen hat auf unseren Nächsten. Und im Johannes 1, Vers 1 steht, ich muss da ein bisschen spicken, weil ich die Schrift nicht lesen kann. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Tönt extrem kompliziert, heisst auf gut Deutsch, Gott ist in dieser Bibel, wo er zu uns redet, er ist ein persönlicher Gott. Und er will, dass wir, wenn wir das lesen, dass wir das uns Gedanken machen und uns überlegen, was bedeutet das für unser Leben. Dass das Wort lebendig wird. Und Jesus selber hat gesagt, ich bin das Wort, das lebendig geworden ist. Also ganz wichtig, dass wir die Bibel in unseren Alltag einbauen. Wir haben gerade letzte Woche in der Kleingruppe einen schwierigen Text aus dem Daniel miteinander gelesen und erst nach einer halben Stunde diskutieren, haben wir wirklich verstanden und neue Sachen aus dem Bibeltext erkannt, die wir vorhin alleine gar nicht uns bewusst waren. Also wirklich das Wort lesen, kneten, wie das der Hanni am letzten Sonntag gesagt hat, 20 Mal den gleichen Text lesen, dann verstehen wir ihn irgendwann mal wirklich. Dann geht er in uns rein. Und ich freue mich auf das Thema, Dani, und möchte auch noch für den Gottesdienst beten. Vater, ich danke dir für den Gottesdienst, für dein Wort, dass du auch treu bist, das, was du sagst in deinem Wort, das hat Bestand, zu dem stehst du. Und wir dürfen uns auf dein Wort verlassen. Und dank dir dürfen wir heute wieder den Gottesdienst zusammen feiern, zusammen Lieder singen zu dir und aus deinem Wort etwas mitnehmen. Schenk du offene Herzen, dass wir dürfen wirklich berührt werden von dem, was du zu uns möchtest sagen heute Morgen. Amen.
Ja, guten Morgen miteinander. Ich habe euch gerade etwas mitgebracht. Ich habe gesehen, wir haben so erinnert an den Villa-Kongress. Dort kann man sich nicht mehr anmelden. Aber ich habe euch einen druckfrischen Flyer mitgebracht vom FEG-Kongress. Ist ja schon irgendwo erwähnt worden. Kraftvoll Leben wird im September stattfinden. Und ich habe gerade vor zwei Tagen Flyer bekommen. Ihr seid die erste Gemeinde, die so ein Package bekommt. Also die erste, die Möglichkeit haben, sich anzumelden, die besten Zimmer zu ergattern, die besten Plätze. Also ich lerne das irgendjemandem, der es übernimmt, da. Herzlichen Dank fürs Auflegen. Ja, wir haben ganz am Anfang das Videoclip gesehen, gut leben in Deutschland. Warum bringe ich manchmal so Infos aus Deutschland? Ganz einfach, weil ich lese regelmäßige deutsche Zeitungen im Internet. Ich habe ja noch meine Wurzeln so zur Hälfte in Deutschland. Und ich habe das ganz eine interessante Kampagne gefunden von der deutschen Bundesregierung. Sie haben zwischen April und Oktober einen Bürgerdialog gestartet und sind überall, Politiker selber, wirklich die höchsten deutschen Politiker, zu den Leuten gegangen und haben mit den Leuten diskutiert, was heisst eigentlich gut leben in Deutschland. Und mich hat das inspiriert, weil die Frage ist eine Frage, die beschäftigt Menschen ja seit Jahrtausenden. Was ist das gute Leben? Wer hat sich schon mal mit Philosophie beschäftigt? ich denke, jeder, der sich schon mit Philosophie beschäftigt hat, weiß, das ist eine der ganz zentralen Fragen philosophisch. Was ist das gute Leben? Schon in der Antike haben sich die Philosophen dort den Kopf zerbrochen, buchstäblich über die Frage, was ist eigentlich das gute Leben? Und der Bibeltext, den wir heute Morgen gehört haben, oder zumindest die ersten Verse davon gehört haben, der stammt aus dieser Zeit, wo ein sehr, sehr reger Dialog stattgefunden hat über die Frage, was ist das gute Leben? Ein Dialog auch in der christlichen Kirche, in der Auseinandersetzung mit der Kultur um sie herum. Also nicht erst wir sind heute herausgefordert, das Evangelium ihnen zu interpretieren oder ihnen zu übersetzen, unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Das war schon die Aufgabe der ersten Christen, die sich mit der griechischen, mit der hellenistischen Kultur, mit der römischen Kultur haben müssen auch auseinandersetzen. Und für die Philosophen, also das Spannungsfeld war zwischen jüdischer Tradition, wo ganz viele von den ersten Christen hergekommen sind, dann die hellenistische Tradition, Denkkultur. Und für die Juden war klar, die Antwort auf die Frage, was ist das gute Leben? Was würde ein Jude darauf antworten? Die fadengerade Antwort von jedem Juden wird sein, das gute Leben ist Leben nach der Tora. Ganz einfach. Das ist Leben, das aus dem Gesetz von Gott herausfließt. Das ist das gute Leben. Die hellenistischen Philosophen haben gesagt, ja, das gute Leben ist, wenn unser Geist erleuchtet wird. Was unser Körper macht, das spielt eigentlich keine Rolle. Das gute Leben findet nur auf der geistigen Ebene statt. Dort muss man durchdringen und die vollkommene Erleuchtung von dem Logos haben. Von dem, wo alles bestimmt. Und dann hat man das gute Leben ergriffen. Und mit dieser Zeit inne schreibt der Johannes sein Evangelium. Der Johannes setzt sich überhaupt ganz stark mit dem Spannungsfeld auseinander, auch in seinen Briefen. Und jetzt steht er in dem Spannungsfeld zwischen jüdischer Tradition und hellenistischer Denkweise und Philosophie und möchte die Menschen gewinnen, dass sie verstehen, was ist das Evangelium. Wenn man die Frage, wenn man das Johannesevangelium müsste zusammenfassen, eine Frage, was ist eigentlich die Grundfrage, die hinter dem Johannesevangelium steht, dann ist es die Frage, was ist das wahre Leben? Und wo findet man das wahre Leben? Ich habe das mal nachgeschaut, der Begriff Leben und Lebendig kommt in keinem Neutestament, in keiner neutestamentlichen Schrift so oft vor, wie im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium fließt über von diesem Begriff Leben und Lebendig. Woher kommt das Leben? Und wie können wir Zugang über zu dem wirklich guten Leben? Ich lese nochmal. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Von ihm, dem Wort, kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Wer von euch hat schon mal probiert, die Bibel so in einem Schnur durchzulesen, von Anfang bis Ende? Könnt ihr mal Hand aufheben? Okay, wer hat es schon geschafft, die Bibel durchzulesen? Sorry. Okay, ja, ihr habt noch Potenzial, ich sehe das. tun den Kindern an, ihr die beschäftigen sich jetzt mit Gottes Wort. Also ich habe eine ganz coole Erfahrung gemacht bei meinem Sohn und meiner Tochter, die haben im Teenager-Club angefangen, die Bibel von Anfang bis Schluss durchzulesen. Er hat es nicht ganz geschafft, aber so weit, wie er gekommen ist, da hat schon ganz viel mit ihm gemacht. Also einfach so. Probiert das einmal. Als ich das letzte Mal probiert habe, die Bibel durchzulesen, da habe ich schon manchmal, bin ich bereits auf der ersten Seite hängen geblieben. An drei Worten. Und die sind mir so eingefahren, dass ich gesagt habe, okay, ab dem Zeitpunkt lese ich jetzt die Bibel weiter mit dem Fokus auf die drei Worte. Wo begegnet mir die wieder? Die drei Worte, und Gott sprach. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung und so weiter. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach und er segnete sie. Und dann fasst Gott zusammen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war alles sehr gut. Also, aus was rausfließt das gute oder das sehr gute Leben? Gott spricht und es entsteht gutes Leben. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann stellen wir fest, dass alles, was geschaffen ist, alles gute Leben hat seinen Ursprung in dem, dass Gott geredet hat, in dem, dass Gott ausgesprochen hat, in dem, dass Gott das Leben zuerst gesprochen hat, ausgesprochen. Alles Leben kommt aus seinem Wort. Das gilt übrigens nicht nur für die Schöpfung, das geht nachher weiter. Wenn man die Bibel durchliest und die Heilsgeschichte studiert, dann stellt man fest, alle wesentlichen Ereignisse in der Geschichte von Gott mit seinen Menschen, wo Gott das Leben ins Gute gedreht hat, obwohl es ja irgendwo dort einen Bruch gegeben hat und es einmal nicht mehr gut war, fängt es an mit dem Satz, und Gott sprach zu Noah. Und Gott sprach zu Abraham. Und Gott sprach zu Isaac. Und Gott sprach zu Jakob. Und Gott sprach zu Josef, Mose, Josua, Deborah, Gideon, Samuel, David, Salomo, wie alle sie auch heissen. Immer wieder. Die bedeutende Geschichte im Leben von diesen Menschen fängt mit dem Satz an, und Gott sprach. Oder das Wort des Herrn geschah zu Elia. Also es hat da verschiedenste Formulierungen, wie es formuliert ist, aber der Kern bleibt immer das Gleiche. Die Initiative geht von Gott aus, wenn gutes Leben entsteht, und er spricht das Leben aus. Was will der Johannes da damit sagen? Das wahre Leben, das gute Leben, das kommt aus Gottes Wort. Damit gewöhnt er die Juden. Das war ihre tiefe Überzeugung. Das wahre Leben kommt von dem her, dass Gott gesprochen hat. Alles, was hier geschaffen worden ist, alles hat seinen Ursprung in Gottes Aussprüche, in seinem Reden. Deshalb glaube ich, ist es entscheidend wichtig, dass wir Gottes Wort als Quelle vom guten Leben für uns entdecken. Alles Leben kommt aus Gottes Wort. Was heisst das jetzt ganz praktisch? Nutzt ja nichts, wenn man lange Theorien verbreitet. So ein paar Gedanken, ganz praktisch. Was heisst das für uns als Mensch? Was heisst das für dich heute Morgen? Erstens, kein Mensch auf dieser Welt ist ein Produkt vom Zufall. Das wirkt jetzt als Banalität, aber ich möchte es trotzdem sagen. Wir leben, du lebst und ich lebe, weil Gott dich und mich ins Leben gerufen hat. Du bist ein Ausspruch von Gott. Gott hat dich gesprochen, deshalb bist du geworden. Es gibt Menschen, ich habe den Eindruck, ich begegne dem Phänomen, je länger, je mehr, die durchs Leben gehen mit dem zermürbenden und schwierigen Gefühl, ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht, mich braucht es nicht auf dem Globus. Ich bin ein Unfall. Es erinnert mich immer an ein Kollege, den ich auf der Bank meine Lehre gemacht habe. Es waren zwei junge Männer um die 19 herum. Man hat ihm das nie angespürt, was er mir mal gesagt hat, so in einem ganz ruhigen Moment, wo wir allein waren. Er hat gesagt, weißt, ich bin kurz davor, dass ich mir das Leben nehme. Weil es braucht mich nicht auf dieser Welt. Er war ein Nachzügler, irgendwie so 10 Jahre nach seinen älteren Geschwister. Und seine Eltern haben ihm gesagt, weißt du, Joachim, du bist ein Unfall. Und mit dem ist er die ganze Zeit durchs Leben gegangen. Er hat gesagt, weißt du, es braucht mich nicht. Ich habe das ganze Leben den Eindruck gehabt, ich bin wirklich auf das fünfte Rad am Wagen, mich hätte es nicht gebraucht. Wieso soll ich denn noch weiterleben? Und ich denke, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann können wir als Christen so einem Menschen eine Antwort geben. Dann konnte ich ihm sagen, Joachim, das stimmt nicht. Weil, dass du lebst, das hat jemand gewollt. Dich hat jemand sich ausgedacht. Über dir hat jemand das Leben ausgesprochen und das ist Gott. Und der ist dein Vater und der hat eigentlich Interesse an dir. Aber ich erlebe, dass Menschen in Gemeinden leben mit dem Gefühl und es bis heute nicht losgeworden sind. Und ich glaube, Johannes gibt uns da einen extrem guten Ansatz, um mit dieser Frage fertig zu werden. Weil kein Mensch auf dieser Welt ist das Produkt vom Zufall. Gott hat dich ins Leben gerufen, bevor deine Eltern überhaupt nur an Sex haben denken. Da haben die noch gar keine Ahnung, was Sex ist. Da hat Gott sich schon ausgedacht, wer du wirst sein, wie du wirst sein, was für einen Plan er für dein Leben hat. Du bist sein Ausspruch, von ihm herbeigerufen, ins Leben gerufen. Zweitens, Gottes Wort in uns aufzunehmen, das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Rundumschlag, Gottes Wort in uns aufzunehmen, ist existenziell wichtig für unser Leben. Zum können ein gutes Leben führen. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und er zitiert 5. Mose 8, Vers 3. Ich möchte das jetzt nicht verstanden wissen, nur auf die Bibel lesen. Versteht ihr? Gottes Wort aufnehmen ist für mich noch mehr als Bibel lesen. Aber ich möchte trotzdem dem Bibellesen heute Morgen ein Kränzchen winden. Bibellesen, wir haben es gerade vorher schon gehört in der Einführung da in den Gottesdienst. Bibellesen ist mehr als eine mühsame Pflicht. Es ist der heilige Moment, wo Gott zu uns persönlich redet. Wenn wir uns seinem Wort aussetzen und wenn wir einen Text 20 Mal lesen, bis wir sein Reden hören, wenn wir erleben, dass Gott zu uns redet, sein Wort in unser Leben eindringt, können wir wirklich leben. Das sagt Jesus da. Wir leben nicht vom Brot allein. Und jetzt müssen wir uns vielleicht an dieser Stelle einfach fragen, für was investiere ich Zeit, meine Lebenszeit? Nur zum Brötchen verdienen? Oder auch, um mich Gottes Wort aussetzen? Finde ich die Zeit zum Hören auf Gott? Ich möchte dich nicht moralisieren, weil ich zutiefst überzeugt bin, es ist das Genialste, was uns passieren kann, von Gott angesprochen zu werden. Bibel lesen und Hören auf Gott bedeutet, sein Wort, sein Lebenswort in mich aufzunehmen. Meine Erfahrung in über 20 Jahren als Pastor, ich will da niemandem auf die Füße treten, weil ich kenne euch ja auch sowieso viel zu wenig. Das ist immer gut. In der eigenen Gemeinde muss ich viel vorsichtiger sein, was ich da sage. Aber meine Erfahrung aus 20er Pastorendienst ist folgendes. Menschen, die im Wort Gottes verankert sind, das heisst Menschen, die regelmäßig Wort Gottes aufnehmen, sich ernähren von Gottes Wort, sind Menschen, die durch das Wort stetig verändert werden. Ich sehe Ihnen das an. Sie verändert sich, sie entwickelt sich. Immer mehr wird gutes Leben in ihrem Lebensstil sichtbar. Das sind Menschen, die haben Halt in den Stürmen von ihrem Leben. Das sind Menschen, die erleben durch das Wort Gottes Führung, Wegweisung in ihrem Leben. Sie erleben durch das Wort Gottes Wunder in ihrem Leben. Sie wachsen kontinuierlich in ihrem Glauben. Und dann beobachte ich andere Menschen, die Gottes Wort vernachlässigen und sehe, wie ihr Glaube verkümmert oder einfach nicht wächst, nicht vorwärts kommt. Wo Gefahr besteht, dass sich ihr Leben dem Zeitgeist anpasst und dass sie auch oft Führungen von Gott in ihrem Leben verpassen, weil sie nicht hören, nicht aufnehmen, was Gott ihnen sagt. Der Petrus hat mal geschrieben, deshalb, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, so sollt ihr auf das Wort Gottes begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Errettung, erreicht ist. 1. Petrus 2, Vers 2. Ich habe gerade diese Woche jemanden in meinem Büro gehabt, wo sie einiger Zeit zum Glauben ist, und gesagt, ich habe einfach keine Ahnung von dieser Bibel. Weißt du, und wenn ich sie lese, dann komme ich nicht wirklich draus. Und ich probiere so Leute immer dann nicht irgendeinen moralischen Druck zu machen, ja, dann gibt es ein bisschen mehr Mühe, sondern vielleicht einen Tipp zu geben, wie könnte es denn funktionieren. Und ich bin mit dem Mann zum Beispiel die Woche an meinen PC angesessen und gesagt, komm, wir machen da mal auf, Bible Tunes. Wer von euch kennt Bible Tunes? Wow. Okay, schreibt da auf, Bible Tunes, also so wie iTunes, einfach Bible Tunes. Auf Bible Tunes kannst du dir die Bibel vorlesen lassen. So eine Session pro Tag geht 8 bis 10 Minuten. Dann wird dir ein Bibeltext vorgelesen und dann wird er dir sogar noch erklärt. Sprich, also wenn du lesefaul bist, wenn die Bibel dir nichts sagt, dann Bible Tunes auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Ich glaube, das macht etwas mit dir. Ich war die Woche, vor 2 Wochen mit jemandem zusammen gewesen, und der hat mir gesagt, weißt du was, ich habe angefangen, immer am Abend, wenn ich die 3/4 Stunde auf meinem Hometrainer sitze, dann höre ich die Hörbibel. Dann einfach Kopfhörer auf und dann gehe ich strampeln und höre einfach 3/4 Stunde Hörbibel. Er hat gesagt, hey, weißt du, was das mit mir macht? Das fährt dir voll ein, wenn es dir vorgelesen wird. Das ist nochmal ganz anders, als wenn es selber liest. Also ich denke einfach an dem Punkt, kreativ werden. Nicht sich unter Druck setzen, ja, streng dich noch mehr an, sondern probier vielleicht einmal einen anderen Weg. Bible Tunes und Hörbibel vielleicht einfach als Tipp. Es gibt noch Haufen andere Möglichkeiten. Ich möchte eure Kreativität nicht vorgreifen. Da. Das Dritte. Was bedeutet das ganz praktisch für mein Leben, Gottes Wort als Quelle zu entdecken? Drittens, Gottes Wort zu verlassen bedeutet, die Quelle vom Leben zu verlassen. In 5. Mose 32, 46 bis 47 lesen wir: Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, all diese Worte des Gesetzes zu tun. Denn nicht leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Nicht leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Gott hat den Menschen eigentlich vom ersten Tag der Schöpfung, wo er Menschen geschaffen hat, das klar gemacht, wenn er in meinem Wort bleibt, werdet ihr leben. Wenn er mein Wort verlässt, werdet ihr sterben. Relativ schwarz-weiß, krasse Aussage. Das Wort Gottes verlassen bedeutet, die Quelle vom Leben zu verlassen. Bedeutet verderben. Unser Dorf ist vor 2 Monaten vor so kleinen kleinen Skandal erschüttert worden. Es ist in allen Zeitungen gestanden, überall Thema gewesen. Eine Mitarbeiterin von der politischen Gemeinde ist fristlos entlassen worden, weil sie sich über längere Zeit an der Kasse bedient hat. Und das so clever gemacht hat, dass es niemand gemerkt hat. Wahrscheinlich 50 oder 60'000 Franken geschafft hat, abzuzweigen, bis mir irgendwann auf die Schliche gekommen ist. Und ich das gelesen habe und dachte, Scheibe, ist da mühsam für diese Person. Dein Leben ist ruiniert. Also wir sind hier, Goldach ist ein Kaff, es sind zwar fast 10'000 Einwohner, aber es ist einfach ein Dorf. Da wird alles berichtet, vom einen zum anderen. Es wird alles durch den Kakao gezogen. Jetzt ist dann Klickenfasnacht, die Person wird wahrscheinlich durch alle Gaststätten und Klicken-Dinge durchgezogen. es ist echt mühsam. Und es ist so ein kleines Sätzchen aus Gottes Wort, wo sie missachtet hat. Du sollst nicht stehlen. Ganz einfach. Wäre doch so einfach, sich das Leben zu sichern als Mitarbeiterin im Finanzwesen, ein gutes Leben, wenn man sich an das Wort halten würde, oder? So einen kleinen Satz verworfen und Verderben geerntet. Also mir hat die Frau einfach leid tun. Wie ich denke, es ist, wenn man noch so jung ist und so ein Ereignis in seinem Lebenslauf hat, das ist irgendwie, das wirst du nicht los, oder? Das verfolgt dich die ganze Zeit. Und ich bin der Letzte, der mit dem Finger auf die Person sagt, Christen sind ja dann manchmal so, sagt, ah, hat er auf uns geschaut, wir haben das Wort Gottes, wir machen es richtig, bei uns ist der Segen und so. Kann ich sagen, wenn das die Wahrheit wäre, dann würde ich nicht da stehen. Ich habe mich erinnert, in dem Zusammenhang, dass ich auch mal eine Kasse anvertraut bekommen habe in der Firma von meinem Vater. Und ich habe es auch geschafft, Geld abzuzweigen. So als 16, 17, 18-Jährige hat man meistens einen höheren Finanzbedarf als ein Einkommen, oder? Und ich habe das Geld nicht gestohlen, ich habe es mir nur ausgelehnt. Das hat übrigens die Frau auch gesagt. Ich habe das ja alles wieder zurückfließen lassen. Wir stellen ja auch nicht. Aber ich habe dann gemerkt, das ist dann vorbeigegangen mit dem Leben. Und irgendwann später ist mir das bewusst worden, hey, ich habe knallhart einfach gestohlen. Und ich müsste das jetzt meinem Vater sagen. Und ich habe eigentlich wirklich ganz gutes, liebevolles Verhältnis zu meinem Vater. Das hat es noch viel schwieriger gemacht, oder? Und ich habe gemerkt, wie mich die Schuld eigentlich kaputt macht, wie das mich auch zerstört, obwohl es nur um ein paar hundert D-Mark gegangen ist, weil ich jetzt in Deutschland aufgewachsen bin. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, wie das Verlassen von dieser Quelle von Gottes Wort mein Leben zerstört. Bis ich es dann geschafft habe, zu glauben, dass die Liebe von meinem Vater grösser ist als meine Schuld. Und ich habe ihm das gesagt und er hat mir das natürlich vergeben. Ich habe ihm das Geld aber auch zurückgezahlt. In dieser Zeit von meinem Leben habe ich gemerkt, Gottes Wort ist nicht nur die Quelle von meinem Leben. Gottes Wort kann auch zum Todesurteil über mein Leben werden. Denn wenn ich mich gegen sein Wort stelle, das macht es schwierig. Das macht es schwierig, deshalb hat es den griechischen Philosophen überhaupt nicht gepasst, was die Juden gesagt haben. Das gute Leben kommt aus der Tora. Boah, das ist ein wahnsinnig anstrengendes Leben. Furchtbar, oder? Sie haben einen völlig anderen Lebensstil gehabt, der hat so überhaupt nicht dazu gepasst zu dem Wort vom Gesetz. Deshalb haben sie das völlig abgelehnt und gesagt, es ist egal, wie dein Körper lebt. Hauptsache, dein Geist hat Gott erkannt. Übrigens, wir leben heute im genau gleichen Spannungsfeld, falls ihr es spürt. Ich habe vor einiger Zeit einen Internetblog gelesen und dort hat ein Schreiber einen Kommentar geschrieben und hat sich selber als Atheist bezeichnet. Und er hat dort sinngemäß geschrieben, ich bin Atheist, nicht, weil ich nicht an Gott könnte glauben, sondern vielmehr, weil ich es nicht schaffe, seinen Anforderungen zu genügen. Wenn immer ich mich mit dem Scheiben Gott auseinandersetze, klagt er mich an und zeigt mir, was ich falsch mache. Und ehrlich gesagt, so einen Gott brauche ich nicht in meinem Leben. Er verzweifelt eigentlich an dem Gott, weil der Gott Forderungen stellt oder das gute Leben Forderungen stellt, die ich nicht erfüllen kann. Und ich kann den Schreiber so gut verstehen. Und es hat Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich ganz ehrlich gesagt habe, gerade als Jugendlicher, jungen Erwachsenen, wo ich mit der Bibel nichts zu tun habe. Da ist die Bibel verstaubt in meinem Zimmer. Wisst ihr warum? Weil jedes Mal, wenn ich sie aufmachen wollte oder aufgemacht habe, meistens schon beim Wählen aufmachen, hat mich die Bibel verklagt. Ich konnte aufschlagen, welche Seite ich in dieser Bibel gefunden habe, und sie hat mich immer verklagt. Sie hat mir immer gesagt, Daniel, du bist ein Sünder, du machst es nicht richtig. Das ist das, was für mich entgegengekommen ist. Bis ich begriffen habe, Gott hat nochmal zu uns geredet. Das Gesetz ist nicht das letzte Wort. Gott hat nochmal zu uns geredet, nämlich durch seinen Sohn. Und auf das geht der Johannes raus. Wir lesen im Hebräerbrief, nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohn. Hebräer 1, Vers 1. Der Johannes formuliert sich ein bisschen anders. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Neue Genfer übersetzt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Der Johannes möchte jetzt von Anfang an klarstellen, mit Jesus Christus tritt kein neuer Gott auf. Das ist total wichtig für die Juden. Er verkündigt ihnen nicht einen neuen Gott, sondern er verkündigt ihnen das fleischgewordene Wort. Da, wo sie überzeugt sind, aus dem Wort kommt das Leben. Und genau das Leben ist jetzt Mensch geworden in Jesus Christus. Mit Jesus findet kein Bruch statt in der Offenbarung von Gott in unsere Geschichte. Bei ihm, in ihm, wird beides zusammengefasst. Das Gesetz und die Gnade. Und das ist das, was Jesus so völlig anders macht als der Glaube, als Gesetz allein. Johannes bringt es auf den Punkt, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus ist die Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ich habe mich dort gefragt, ist denn das Gesetz nicht Wahrheit gewesen? Jetzt braucht die theologisch Geschulte unter uns. Ist Gesetz Wahrheit? Ein paar nicken, okay. Das ermutigt mich. Psalm 119, Vers 142. Dein Gesetz ist Wahrheit. Klare Aussage im Alten Testament. Also die Wahrheit ist nicht das Neue, was Jesus gebracht hat. Was hat Jesus denn gebracht, wenn es heißt, durch ihn ist die Gnade und Wahrheit gekommen? Das ist ganz einfach. Es ist Rechnen nicht mehr schwierig. Durch Jesus ist die Gnade gekommen. Die Gnade in einer Absolutheit, wo es möglich macht, beides nebeneinander stellen, nämlich Gnade und Wahrheit. In Jesus verbindet sich die ganze Offenbarung, Gesetz und Gnade, Wahrheit und Barmherzigkeit. Und wir werden die Bibel nie können richtig verstehen, wenn wir sie nicht von Jesus Christus her verstehen. Ich glaube, da liegt manchmal sogar bei evangelikalen Christen eine grosse Not. Und deshalb muss ich das relativieren von vorher, dass Menschen, die viel die Bibel lesen, automatisch geistlich wachsen. Ich kenne auch Ausnahmen, nämlich wer die Bibel nicht durch Jesus Christus durchliest, der kann nicht wirklich daran wachsen. Denn der wahre Zugang zum Wort Gottes, der Schlüssel dazu, ist Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort. In ihm verbindet sich Gnade und Wahrheit. Im Hebräerbrief heißt es, Gott hat zu uns geredet im Sohn. Jesus Christus ist Gottes Botschaft an uns. Er als Person ist Gottes Botschaft an uns, Gottes Wort an uns. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber nachgedacht haben. Jesus ist Gottes Message in 3D und audiovisuell und alles, oder? Er hat ihn auf die Welt geschickt, um uns Gott zu zeigen, um in seiner ganzen Person zu uns zu reden. Ich möchte euch ermutigen, wie ich jetzt noch nicht weiter darauf eingehe. Leset doch einmal in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendeine Aufgabe, die der Harry gegeben hat, torpediere. Ich gebe eine Hausaufgabe heute, ist okay. Leset doch mal das Johannesevangelium unter dem Aspekt. Der Johannes hat das Johannesevangelium geschrieben, damit wir Jesus Christus als Gottes Botschaft an uns erkennen. Also alles, was Jesus tut, ist Botschaft an uns. Jedes Wunder ist eine Botschaft an uns, hat eine Aussage in sich selber. So ein paar Streiflichter, Johannes 3, das kennen wir alle, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Dass Jesus gekommen ist, ist eine Botschaft, das ist eine Message. Gott liebt dich. Gott liebt uns. Geht's weiter. Gott geht dir nach. Stell dir mal vor, dass Jesus den Menschen nachläuft, den verlorenen Menschen, um sie zu suchen und zu retten, das sagt er nämlich selber, ist Gottes Botschaft an uns. Er sagt, ich gehe euch nach. Auch wenn ihr weglauft, ich werde euch nachlaufen. In Jesus Christus kommt Gottes Wort bei über Füße und Hände und Mund und Ohren und geht uns nach. So könnte man das weiter auslegen. Ich möchte euch einfach Mut machen. Leset mal das Johannesevangelium unter dem Aspekt. Alles, was ihr über Jesus leset, ist Message an dich und mich. Wo wir vielleicht ein bisschen länger studieren über die einzelnen Texte, aber das wird unglaublich lebendig. Lies die Bibel immer mit dem Vorzeichen von Jesus Christus. Von der ersten bis zur letzten Seite wird die Bibel dir durch Jesus Christus zum Wort vom Leben. Selbst die schwierigen Texte, die uns vielleicht würdet verdammen, werden zu einer Quelle vom Leben, wie man merkt. Ich kann mit aller Schuld, ich kann mit allem versagen, mit allem nicht genügen, zu dem Jesus kommen und werde Leben empfangen. Weil er gekommen ist, um mir sein Leben zu geben. Ergreif das Wort vom Leben. Der letzte Satz. Johannes schreibt, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich habe den Satz lang nur kennt nach einer anderen Übersetzung. Nämlich nach Elberfelder, weil ich meistens aus Elberfelder lese und predige. Und dort heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Habe ich jetzt gerade etwas anderes gesagt? Aha. Oder bin ich über die Luther-Übersetzung gestolpert, wo sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen. Also jetzt mal ganz ehrlich gefragt, ist es ein Unterschied, ob man empfangen hat oder genommen hat? Geht einfach mal in den Laden und probiert es aus. Oder? Also, es ist doch ein Unterschied. Ich möchte euch das mal schön demonstrieren. Ich habe extra so Schokoherzchen mitgebracht, dass es nicht ganz so trocken zu und her geht. Ja, einfach, wie heisst du? Also, was hast du jetzt? Genommen oder empfangen? Jenny heisst du, gell? Ja. Was hast du? Empfangen. Okay. Ich möchte nicht so ganz allein da vorne stehen und nichts bekommen. Nein, die sind für mich. Wirf die mir doch einfach mal so hampfleweis zu, ja genau. Habe ich empfangen? Habe ich empfangen? Ich habe empfangen, aber ich habe nicht genommen. Versteht ihr etwas? Ein kleiner Unterschied bei dieser Übersetzung. Ich kann nur nehmen, was ich empfangen habe. Verstehen das? Aber nicht alles, was ich empfangen habe, habe ich automatisch genommen. Könnt ihr mal folgen? So. Also, dann gibt es so ein bisschen zur Belohnung ein paar Herzchen. Also. Könnt ihr fangen? Da. Gut. Also. Es ist absolut entscheidend, wie gehe ich um mit Gottes Wort. Und wie gehe ich um mit dem Jesus, der gekommen ist, damit ich ihn empfange. Und mit ihm kommt ständig Gottes Wort in mein Leben hinein. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Der Johannes sagt, wir haben die Fülle vom Leben empfangen, weil wir genommen haben. Und wenn wir dann im Johannes Kapitel 1 zurückblenden, dann stellen wir fest, nicht alle Menschen haben genommen. Im Griechischen steht dort übrigens wirklich nicht empfangen. Ich bin dem Wort nahe, das intensiv studiert. Im Griechischen steht dort das Wort, das heisst packen, ergreifen, in die Hand nehmen. Also dort wird sogar, das Wort wird sogar benutzt, wenn Fischer das Netz ausgeworfen haben zum Fischfangen. Also wir haben gefangen, wir haben es ergriffen, wir haben es gepackt. Und Johannes schreibt dort, dass Gottes Licht, das Leben in die Welt gekommen ist. Er kam in das Seine und die Seinen haben ihn nicht, dort steht genau das gleiche Wort, haben ihn nicht genommen. Das Wort wird Mensch, kommt, bietet sich uns an und sagt, ich bin's Leben. Und aus mir heraus wird permanent Quelle vom Leben sein und in dein Leben hineinströmen. Die einzige Frage, die entscheidet, ob ich das habe oder nicht, ist, ob ich Christus annehme und ob ich dann mein Leben fortlaufend aus dem Nähe von Christus lebe. Das ist das gute Leben. Leben aus ständigem Nehmen von dem, was Jesus mir gibt. Wir haben es nicht einfach so empfangen, sondern wir haben es empfangen, wenn wir es genommen haben. Ist das verständlich gewesen? Und das ist eine Herausforderung. Weil bei so einem unglaublichen Angebot gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Gott steht da und sagt, ich kann mich euch ganz geben. Ob du das gute Leben kannst leben, ist jetzt die Frage, ob du mich ganz nimmst. Ob du deine Hände öffnest und einfach jeden Tag zugreifst. Und das geschieht im Losen auf Gottes Wort. Aber im Losen durch Jesus Christus auf Gottes Wort. Von ihm her sein Wort zu verstehen. Ich glaube, wenn wir das machen, wird sich unser Leben ganz stark verändern. Und dazu möchte ich jeden ermutigen. Entdeck Gottes Wort als Quelle von deinem Leben. Wähle den Zugang zu Gottes Wort durch Jesus Christus. Und ergreif Gottes Wort im Glauben. Packe es, greif zu. Und du wirst Gnade empfangen und gut leben. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, für das geniale Wort, das uns immer wieder neu überrascht. Und ich danke dir, dass das Wort heute da in diesem Raum ist und dass es uns wird heute Nachmittag begegnen, heute Abend, morgen, an jedem Tag neu, dass du uns in deinem Wort begegnen willst. Ich bitte dich, Herr, mach uns zu Menschen, die zugreifen. Zu Menschen, die es packen und die es in einem Wort herausleben. Ich danke dir im Namen von Jesus. Amen.
Es bleibt mir nach so einer Predigt und so einem Lied noch zu sagen. Ganz einen schönen Sonntag. Viel Spass beim Bibellesen heute Nachmittag. Und wir sehen uns im Kaffee oben.